Liebe Gemeinde, ich habe die heutige Predigt mit dem Titel Glaube, der die Welt überwindet, überschrieben. Und wir werden heute von der rettenden Kraft des Glaubens hören und davon, wie Gott auf wundersame Art und Weise, wenn auch ein wenig unorthodox, in die Weltgeschichte eingreift. Aber bevor wir zur Predigt kommen, möchte ich mich noch ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Marco Bischler und ich studiere an der STH Basel. Die dürfte hier im Haus sehr wohl bekannt sein. Und ich darf durch die Gnade Gottes mein 5. Jahr dort im Studium jetzt angehen. Ich habe immer noch Freude an meinem Studium. Das ist natürlich etwas sehr, sehr Gutes. Und ich habe auch das Privileg, sehr viele nette und auch herausfordernde Menschen kennenzulernen. Ich habe zum Beispiel den Cedric Brücker kennengelernt, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe im Laufe meines Studiums, den ihr ja auch kennt. Ich wohne in Steinen in Deutschland. Das ist ungefähr 20 Minuten mit der S-Bahn von Basel und gehe dort in die evangelische AB-Gemeinde. Die hat sich aus der lutherischen Landeskirche heraus entwickelt und dort darf ich mich einbringen. Ich bin heute Morgen mit dem Auto angefahren durch Wind, Wetter, Sturm und Regen mit meiner Freundin Aranka und ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Lasst uns vor der Predigt noch gemeinsam beten. Himmlischer Vater, du bist der Schöpfer des Himmels und der Erde und du bist auch unser Schöpfer. Du kennst unser Inneres und all das, was uns heute Morgen bewegt. Wir bitten dich, dass du all die Bedenken und ablenkenden Gedanken ausblendest und uns zu dir und deinem Wort ziehst. Lege du mir dein Wort in den Mund und sprich du durch mich. In Jesu Namen. Amen. Rund um die Stadt ist jedes letzte bisschen Gras festgetreten. Es geht ein leichter Wind und die Sonne geht über den Hügeln unter. In der Luft hängt eine Mischung aus dickem schwarzem Rauch und Staub. Das, was von dem Einsturz noch übrig war, wurde verbrannt. Abgesehen von den Knistern einzelner Feuer ist es sehr still. Doch ein Teil der Mauer steht noch. Ein einziges Gebäude in ganz Jericho ist unversehrt. Im Fenster dieses Gebäudes weht einsam im Wind ein rotes Tuch. Es ist vorbei. Jericho ist gefallen. Was ist dieses rote Tuch und warum steht nur noch dieses eine Gebäude und warum ist es so still in Jericho? All diese Fragen werden sich klären, wenn wir ein paar Tage vor diesem Moment springen und uns anschauen, was dort passiert ist. Das Volk Israel hat sich, nachdem ihr Anführer Mose verstarb, auf Moses Schüler und Assistenten Josua verlassen. Sie sind ihm nachgefolgt und Josua hatte von Gott den Auftrag bekommen, das Volk in das verheißene Land hineinzuführen, es dann einzunehmen und unter dem Volk aufzuteilen, damit sie schlussendlich im Land Gott dienen können. Und diesen Auftrag möchte Josua jetzt so gewissenhaft und treu wie möglich nachkommen. Und er zieht mit dem Volk oder er führt das Volk Richtung Kanaan, Richtung dem verheißenen Land, genauso wie Gott es verheißen hatte. Aber schon bevor sie überhaupt in das Land hineinkamen, taten sich die ersten Probleme auf. Das erste Problem, der Jordan. Das zweite Problem, das Land an sich. Josua selbst war vor 40 Jahren ungefähr schon mal selbst im verheißenen Land. Er war einer von den 12 Spionen oder Kundschaftern, die Mose ausgesandt hatte, um das Land auszukundschaften. Die Ergebnisse dieser Mission waren besorgniserregend. Das Land schien uneinnehmbar, die Menschen zu groß und zu mächtig und die eigene Kraft viel zu gering. Das war jetzt aber schon einige Zeit her und Josua entschied sich dazu, erneut noch mehr Informationen zu sammeln. Ich lese aus dem heutigen Predigttext aus dem Buch Josua den ersten Vers, Josua 2, Vers 1. Josua aber, der Sohn Nuns, sandte von Schittim zwei Männer heimlich als Kundschafter aus und sagte ihnen, geht hin, seht das Land an, auch Jericho. Josua folgt Mose. Er folgt ihm nicht nur durch die Wüste, sondern er folgt ihm auch im Geiste. und er sendet 2 Kundschafter aus. Damit Josua Jericho einnehmen kann, braucht er mehr Informationen. Jericho war eben zu der damaligen Zeit eine sehr wichtige Stadt. Sie lag an einer der wenigen Straßen, die den Osten mit dem Westen verbunden haben und war damit für den Handel natürlich sehr, sehr wertvoll. Und für damalige Verhältnisse lebten sehr viele Menschen in Jericho und dementsprechend groß war auch die Armee des Königs. Das Volk Israel war militärisch nicht sehr gut ausgebildet und sie wären gänzlich unfähig gewesen, Jericho länger als eine Stunde zu belagern. Ohne Infos geht da also gar nichts. Josua entscheidet sich also, bevor er sich das Problem direkt vor seinen Augen, nämlich dem Jordan, zuwendet, dazu Informationen zu sammeln. Und er schickt diese beiden Männer auf eine gefährliche Mission, das feindliche Land und Jericho, die feindliche Stadt, auszuspionieren. Und ich finde, wir können hier von Josua 2 Dinge lernen. Das erste ist etwas, das ich in meinem Studium täglich brauche, aber wenn ich ehrlich bin, auch erst in meinem Studium so richtig wertschätzen gelernt habe, nämlich die Vergangenheit zu befragen. Josua steht vor einem Problem und er findet in seiner Vergangenheit, nämlich im Leben von Mose, eine Antwort auf sein Problem. Er findet eine Lösung. Lasst uns doch wie Josua in unsere Vergangenheit schauen und überblicken, ob wir nicht dort Lösungen und Antworten auf unsere Probleme und Herausforderungen finden. Das zweite, was wir von Josua lernen können, ist seine strategische Herangehensweise an die Herausforderungen, die sich ihm auftun. Gottes Auftrag für Josua bestand zuallererst darin, das Volk in das Land hineinzuführen, also über den Jordan oder wie wir später lesen, durch den Jordan zu bringen. Aber Josua hat einen weiteren Blick. Er hat schon Jericho im Auge. Als militärischer Stratege fällt es ihm natürlich viel leichter, sich auf seinen Fachbereich zu konzentrieren, nämlich auf das Einnehmen von Jericho und über das Problem mit dem Jordan hinwegzusehen. Und so wie ich mir Josua vorstelle, ist es vielleicht auch ein wenig so passiert. Aber wir können an dieser Stelle trotzdem von ihm lernen, dass es sehr sinnvoll ist, sich möglichst viele Informationen anzulegen, bevor wir eine Entscheidung, egal wie groß oder klein sie sein mag, angehen oder bevor wir uns an Herausforderungen trauen, die größer scheinen, als wir es aushalten können vielleicht. Josua handelt hier sehr, sehr weise. Und ich möchte ihn mit seiner Weisheit in meinem Leben jeden Tag zunehmend imitieren. Wie wir aber recht schnell merken, kommt Josuas Weisheit nicht allzu weit, denn das mit den Kundschaftern lief nicht so, wie Josua das vielleicht geplant hätte. Wir lesen weiter die Verse 1b bis 7. Die gingen hin, also die Kundschafter, und kamen in das Haus einer Hure, die hieß Rahab, und kehrten dort ein. Da wurde dem König von Jericho angesagt, siehe, es sind in dieser Nacht Männer von den Israeliten hereingekommen, um das Land zu erkunden. Da sandte der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen, gib die Männer heraus, die zu dir in dein Haus gekommen sind, denn sie sind gekommen, um das ganze Land zu erkunden. Aber die Frau nahm die beiden Männer und verbarg sie. Und sie sprach, ja, es sind Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man das Stadttor schließen wollte, da es finster wurde, gingen die Männer hinaus und ich weiß nicht, wo sie hingegangen sind. Jagt ihnen eilends nach, dann werdet ihr sie ergreifen. Sie aber hatte sie auf das Dach steigen lassen und unter den Flachsstängeln versteckt, die sie auf dem Dach ausgebreitet hatte. Die Verfolger aber jagten ihnen nach auf dem Wege zum Jordan bis an die Furten und man schloss das Tor zu, als sie draußen waren. Die beiden Spione werden sofort entdeckt. Sie haben es nicht mal einen einzigen Tag in dieser fremden Stadt ausgehalten, ohne entdeckt zu werden. Vielleicht wurden die beiden Spione schon am Stadttor erkannt und dann selbst ausspioniert. Vielleicht haben sie sich auch einfach sehr dumm angestellt. Das wissen wir natürlich nicht, aber sonderlich erfolgreich war diese Mission nicht. Die eigentliche Frage aber, warum Rahab hier die beiden Spione in ihr Haus ließ und ob sie wirklich keine Ahnung hatte, wer die beiden waren, die können wir auch nicht beantworten, denn wir wissen es einfach nicht. Wir wissen auch nicht, wieso die beiden Spione bei Rahab gelandet sind, aber Für mich scheint es dann doch offensichtlich, dass hier Gottes Handeln im Hintergrund steht. Nur durch Gottes Eingreifen kann die Geschichte so verlaufen, wie sie es tut. Gott führt die beiden Menschen oder die beiden Spione zu Rahab und Rahab versteckt sie vor den Soldaten des Königs. Sie versteckt sie auf dem Dach unter Flachsstängeln. Damals wurde Flachs nach der Ernte, das ist eine Pflanze, die wurde in Wasser eingelegt für 3 bis 4 Wochen, damit sich die einzelnen Fasern voneinander trennen. Die hat man dann ausgebreitet zum Trocknen und später eben Klamotten oder feine Säcke daraus oder Stoffe hergestellt. Die hatte sie auf ihrem Dach und ich habe am Anfang ja gesagt, dass Gott etwas unorthodox in die Geschichte eingreift. Aber unorthodox ist an dieser Geschichte nicht die Flachsstängel auf dem Dach dieser Frau, sondern Rahab selbst. Eine Hure aus einer sündigen Stadt, eine Stadt, die auch noch dafür bekannt ist, verlogen zu sein. Und Gott nutzt diese Frau, um Geschichte mit seinem Volk Israel zu schreiben. Und dieses unorthodoxe Eingreifen zahlt sich auch direkt aus. Rahab versteckt die beiden Spione, sie könnte sie ja auch verraten. Sie belügt die Soldaten und sie schickt die Soldaten sogar noch in die Pampa und holt noch mehr Zeit und Ablenkung für die beiden Spione heraus, damit sie später in Sicherheit zurückkehren können. Jetzt stellt sich aber doch schon die Frage, warum Gott eine Lüge benutzt, um hier die beiden Spione zu retten. Ist das in Ordnung? Darf er das? Geht es nicht eigentlich gegen das Gebot Gottes? Naja, prinzipiell schon. Man könnte hier jetzt genügend Gründe anführen, warum die Lüge hier gerechtfertigt wäre. Man könnte vielleicht sagen, dass Rahab durch ihre kulturelle Prägung gar nicht besser wusste, als zu lügen. Hat ja eh jeder gelogen in dieser Handelsstadt. Man könnte auch sagen, die beiden Spione wären ja gestorben, wenn Rahab nicht gelogen hätte. Und so logisch und gut durchdacht diese Gründe vielleicht ja, sich anhören mögen, sie lassen außer Acht, dass Gott selbst eingreifen könnte. Und genau deswegen überzeugen diese Gründe nicht. Bedeutsamer ist hier vielmehr, dass diese Lüge, die Lüge der Rahab, nur dokumentiert wurde. Sie wurde nicht für gut geheißen, sie wurde nicht gewertet. Diese Lüge oder Lügen im Allgemeinen sollte man deswegen also nicht für gut heißen, aber Gott hat die Möglichkeit in seiner Allmacht, diese Situation in etwas Gutes und in etwas Lebenbringendes umzukehren. Rahab beeindruckt mich hier dann doch sehr. Ich weiß beim besten Willen nicht, ob ich den Mut gehabt hätte, die beiden fremden Männer in meinem Haus zu verstecken, dann den Autoritäten schnurstracks ins Gesicht zu lügen und sie dann auch noch in die Pampa zu schicken. Ihr Puls muss sicher auf 180 gewesen sein. Aber in den folgenden Versen können wir vielleicht ein wenig mehr verstehen, warum es für Rahab doch leichter war, diese beiden Männer zu verstecken, als wir das vielleicht denken würden. Ich lese im Predigttext weiter die Verse 8 bis 11. Und ehe die Männer sich schlafen legten, stieg Rahab zu ihnen hinauf auf das Dach und sprach zu ihnen: Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt, und was ihr den beiden Königen der Amoriter Sihon und Og jenseits des Jordans getan habt, wie ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt und es wagt keiner mehr, vor euch zu atmen. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Vielleicht ist die Mission dieser beiden Spione doch nicht gänzlich in die Hose gegangen. Ihre Mission war es ja letztendlich, Informationen zu sammeln und möglichst viel über die Stadt, über ihre Verteidigung und auch über die Bevölkerung, über die Menschen in Jericho in Erfahrung zu bringen. Bisher waren sie zugegebenermaßen diesem Auftrag herzlich wenig nachgekommen. Sie hatten nichts Besseres zu tun, als entdeckt zu werden. Josua wäre bestimmt enttäuscht gewesen, wenn er die Mission bis dahin hätte nachverfolgen können. Aber Rahab kommt zu den beiden Spionen aufs Dach und sie bringt ihnen diese begehrte Information, das, warum die Spione eigentlich da sind, auf dem Silbertablett. Nicht nur offenbart sie den beiden, dass in Jericho alle über das Volk Israel Bescheid wissen, sondern auch, dass in Jericho alle über den Gott des Volkes Israel Bescheid wissen. Rahab erklärt den beiden Männern, dass die Stadt eigentlich gar nicht belagert werden braucht. Obwohl das Volk Israel noch nicht mal über den Jordan ist, sagt sie, der Kampf ist eigentlich schon vorbei. Und als ob das nicht reichen würde, erzählt Rahab den beiden Menschen eben davon, dass ganz Jericho in Angst und Schrecken vor dem Gott der Israeliten verfallen ist. Gott hat also eingehalten, was er in Deuteronomium 2, Vers 25 verheißen hat, denn dort sagt er, von heute an will ich Furcht und Schrecken vor dir auf alle Völker unter dem ganzen Himmel legen, damit, wenn sie von dir hören, ihnen Bange und Weh werden soll vor deinem Kommen. Gottes Treue zeigt sich also einmal mehr. Die Erzählungen über die Teilung des Meers knapp 40 Jahre zuvor und über den Sieg an den Königen der Amoriter, an Sihon und Og, machen dem Volk von Jericho so sehr bange, dass sie jeglichen Mut verlieren. Sie trauen sich nicht mehr, vor den Israeliten zu atmen. Rahab schließt sich selbst in diese Feststellung mit ein. Sie möchte nicht kämpfen. Aber aufgeben will sie noch lange nicht. Rahab hat in den Erzählungen über das Volk Gottes und über den Gott dieses Volkes erkannt, worum es wirklich geht. In all dieser Hoffnungslosigkeit um sie herum hat Rahab Gott erkannt. Und sie bekennt ihn nun. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Dieses Bekenntnis macht Rahab zu einer gottesfürchtigen Frau und zu einer Gläubigen. Im Hebräerbrief lesen wir in Kapitel 11, Vers 31, durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Durch den Glauben wurde Rahab gerettet. Und durch denselben Glauben werden auch wir gerettet werden. Wenn wir von Gott hören und ihm mit Vertrauen gegenübertreten, wenn wir ihn als Gott des Himmels und der Erde und als den einzigen und ewigen Gott anerkennen, dann wird Gott treu sein und er wird uns erretten. Paulus formuliert in Römer 10 die Verse 9 und 10, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht. Und wer mit dem Munde bekennt, wird selig. Allein in diesen vier Versen aus diesem ganzen Kapitel lernen wir so viel über Gott und über seine Treue. Aber die Geschichte geht noch weiter und genauso geht Gottes Treue noch weiter. Und auch Rahab ist noch nicht fertig mit den Israeliten. Man könnte Rahab ja jetzt auch vorwerfen, dass sie von dieser Macht gehört hat, von dem mächtigen Volk Israel mit ihrem Gott und dass sie jetzt ja, realisiert, die sind doch näher, als es mir vielleicht lieb wäre und dass sie jetzt als verlogene Person in einer verlogenen Stadt einen Ausweg sucht aus dieser Situation heraus. Die beiden Spione spielen ihr dann natürlich genau in die Karten. Sie sind sofort aufgefallen, sie kann sie aufnehmen und ohne weiteres erpressen. Aber so ist es eben nicht. Und wir lesen weiter im Predigttext die Verse 12 bis 14. So schwört mir nun bei dem Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, dass auch ihr an meines Vaters Hause Barmherzigkeit tut und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr leben lasst, mein Vater und meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern und alles, was sie haben und uns vom Tode errettet. Die Männer sprachen zu ihr, tun wir nicht Barmherzigkeit und Treue an dir, wenn uns der Herr das Land gibt, so wollen wir selbst des Todes sein, sofern du unsere Sache nicht verrätst. Rahab verleiht ihrem Glauben Ausdruck. indem sie nicht bloß ihre eigene Sicherheit sucht, sondern auch die Sicherheit ihrer ganzen Familie. Und sie setzt noch einen drauf und sie sorgt dafür, dass die beiden Spione sicher aus der Stadt geleitet werden und sie gibt ihnen auch noch mehr Rat mit, damit sie lebendig bei Josua ankommen. Zugegeben, Rahab sucht die körperliche Unversehrtheit ihrer Familie. Aber für Rahab steht noch viel mehr dahinter. Für Rahab steht fest, ich will diesem Gott, von dem ich gehört habe, dem Gott Israels, dienen, denn er ist mächtig und er ist treu. Und diesen Wunsch hat Rahab ganz tief drin, auch für ihre gesamte Familie. Und sie will viel mehr als bloße körperliche Sicherheit. Sie möchte zum Volk Israel und zum einzig wahren Gott gehören. Daran erkennen wir, dass Rahab tatsächlich an Gott glaubte und es ist dieser Glaube, der die Welt überwunden hat. Rahab bittet die beiden Spione jetzt um Barmherzigkeit. Und das hebräische Wort, welches sich dahinter verbirgt, ist Chesed. Und Chesed wird auch oft mit Güte übersetzt. Es ist ein viel breiteres Wort, als wir das vielleicht in einem deutschen Wort fassen könnten. Denn es geht hier um eine Liebe, die auf einem Versprechen aufbaut oder auf einem Eid, auf einem Bund. Und im Alten Testament kommt das Wort einige Male vor und es wird auch oft verwendet für die Güte und Barmherzigkeit, die Gott seinem Volk Israel teilwerden lässt in seinem Bund, aber eben auch, so wie hier, bezeichnet es ja Situationen, in denen bedeutende zwischenmenschliche Verträge oder Versprechen ja, getan werden. Rahab will also nicht nur einen losen Händedruck, ein reines Danke reicht ja auch nicht für die Güte, die sie den beiden Spionen gab, sondern sie bittet die beiden um Chesed, um diese Liebe aufbauend auf diesem Versprechen für sie und für ihre ganze Familie. Und bei all dem, was die beiden Spione von Rahab erhalten haben, sowohl Sicherheit und Schutz als auch Informationen und schlussendlich eigentlich ihr Leben, war die Antwort recht schnell und recht eindeutig: Wenn uns der Herr das Land gibt, dann werden wir dir Chesed geben, eben diese Güte erweisen und dich und deine Familie verschonen. Und genau hier kommt das rote Tuch aus dem Anfang der Predigt wieder ins Spiel. Ich lese die letzten Verse aus dem Predigttext, Josua 2, 15 bis 21. Da ließ Rahab sie an einem Seil durchs Fenster hinab, denn ihr Haus war an der Stadtmauer und sie wohnte an der Mauer. Und sie sprachen zu ihr, und sie sprach zu ihnen: Geht auf das Gebirge, dass eure Verfolger euch nicht begegnen, und verbergt euch dort 3 Tage, bis zurückkommen die, die nach euch jagen. Danach geht eures Weges. Die Männer aber sprachen zu ihr: So wollen wir den Eid einlösen, den du uns hast schwören lassen. Wenn wir ins Land kommen, so sollst du dieses rote Seil in das Fenster knüpfen, durch das du uns hast herabgelassen. Und zu dir ins Haus versammeln deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und deines Vaters ganzes Haus. So soll es sein, wer zur Tür deines Hauses herausgeht, dessen Blut komme über sein Haupt, aber wir seien unschuldig. Doch das Blut aller, die in deinem Hause bleiben, soll über unser Haupt kommen, wenn Hand an sie gelegt wird. Und wenn du etwas von dieser unserer Sache verrätst, so sind wir frei von diesem Eid, den du uns hast schwören lassen. Sie sprach: Es sei, wie ihr sagt, und ließ sie gehen. Und sie gingen weg, und sie knüpfte das rote Seil in ihr Fenster. Die beiden Spione gehen nochmals den Pakt mit Rahab durch. Und sie zählen die Bedingungen auf, die gegeben sein müssen, dass es zum gewünschten Ende kommt, nämlich dass Rahab und ihre Familie verschont bleiben. Sie geben Rahab ein rotes Tuch, welches sie sich ins Fenster binden soll, damit die Israeliten zu jeder Zeit wissen, welches Haus verschont bleiben soll. Rahabs Haus stand auf der Mauer und ihr Fenster ging wahrscheinlich raus aus der Stadt. Das heißt, während das Volk Israel um Jericho ziehte, sahen sie jeden Tag dieses rote Tuch im Wind wehen. sollte jemand in der Zeit des Angriffs dann in ihr Haus eindringen wollen, so wissen sie genau, welches Haus das ist. Rahab bekommt dann die Anweisung, ihre Familie in ihrem Haus zu versammeln. Und sollte in der Zeit des Angriffs jemand das Haus verlassen, dann steht sein Tod in seiner eigenen Verantwortung. Rahab stimmt diesen Bedingungen dann schnell zu und bindet, sobald die Spione die Stadt verlassen, in meiner Vorstellung, sobald sie den Boden berühren, dieses Tuch in ihr Fenster. Und so wie ich Rahab einschätze, sprintet sie durch das Dorf und sammelt ihre Familie zu sich in ihr Haus und versammelt sie bei sich. Jesus Christus spricht in Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass Rahab und ihre Familie sicher hinter der Tür ihres Hauses versteckt sind. Der Glaube an Jesus Christus hat Rahab und ihre Familie vor dem Angriff auf Jericho und vor dem Gericht bewahrt. Und genauso wie Jesus Christus Rahab rettete, will er auch dich, will er auch mich retten. Und er steht heute Morgen als offene Türe vor dir und lädt dich ein, einzutreten, denn er selbst sagt, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Nimmst du seine Einladung heute Morgen an? Die beiden Botschafter kehren nach 3 Tagen im Gebirge wieder zurück zu Josua und sie berichten ihn von allem, was geschehen war und was sie in Erfahrung bringen konnten. Ich weiß nicht, wie sie die Geschichte erzählt hätten, hätte ich gerne gewusst. Aber für Josua hat sich das Blatt gewendet. Jericho kann endlich eingenommen werden. Rund um die Stadt ist jedes letzte bisschen Gras festgetreten. Es geht ein leichter Wind und die Sonne geht über den Hügeln unter. In der Luft hängt eine Mischung aus schwarzem Rauch und Staub. Jericho ist zerstört und die Mauern liegen in Schutt und Asche. Das, was nach dem Einsturz noch stand, wurde verbrannt. Abgesehen von dem Knistern einiger Feuer ist es sehr still. Doch ein Teil der Mauer steht noch. Ein einziges Gebäude in ganz Jericho ist unversehrt. Im Fenster dieses Gebäudes weht einsam im Wind ein rotes Tuch. Es ist vorbei, Jericho ist gefallen. Rahab glaubte Gott und das war ihre Rettung. Sie hatte Glauben, der die Welt überwindet. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, treuer Gott, danke für dein Eingreifen in die Geschichte. Vielen Dank für die Güte, die du uns jeden Tag aufs Neue erweist. Wir danken dir für dein Opfer am Kreuz, das uns neues Leben schenkt. Wo ich auch stehe, egal welche Probleme mich gerade herumtreiben, du bist da und deine beständige Treue ist mein Fels in der Brandung. Wir bitten dich, Herr, zeig du uns auf, dass deine Barmherzigkeit allein ausreicht. Mach du uns bewusst, dass es nicht unsere Taten, Wünsche und Vorstellungen sind, die uns retten, sondern deine Güte. Schenk du uns einen Glauben wie den der Rahab, einen Glauben, der diese Welt überwindet. Und alles andere, was uns bewegt, wollen wir in das Gebet legen, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.